Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zwei Zimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Ja, auf die heutige Folge habe ich mich schon ganz besonders gefreut, denn unser heutiger Gast ist eine absolute Größe in der Immobilienbranche. Er ist ehemaliger IVD-Präsident, Preisträger in der Kategorie Personal Brand beim Deutschen Immobilienpreis und aktuell vor allem als Geschäftsführer von Schick Immobilien bekannt. Na, habt ihr das schon erraten? Richtig. Heute ist Jürgen Michael Schick bei uns zu Gast. Es erwartet euch ein spannendes Gespräch mit vielen Einblicken, Hintergründen und vielleicht auch der ein oder anderen überraschenden Anekdote. Ich habe mich mit dem Jürgen zu einem Remote-Podcast-Call verabredet und würde sagen, wir gehen mal direkt rein ins Gespräch. Hallo Jürgen, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass du bei unserem Podcast mit dabei bist. Wo erwische ich dich aktuell?
Hallo lieber Harald, ich bin in Berlin am Schreibtisch.
Du hast ja sicherlich heute auch deinen Tag gesund und sportlich gestartet, hoffe ich. Wie startest du den Tag? Was ist dein Erfolgsrezept?
Das ist ja eine tolle Frage. Ich glaube ja, dass der Morgen alles entscheidend ist für die Frage, wie der Tag tatsächlich wird. Ich rede da ja eigentlich sehr, sehr selten drüber, aber es ist tatsächlich ein ganz strukturierter Morgen, seit vielen Jahren immer gleich. Ja, der hat so mehrere Ebenen, der hat was Mentales, der hat was Körperliches. Ich mache sehr viel Sport. Ich habe so 10 bis 15 Trainingsstunden pro Woche, was wahrscheinlich für viele viel klingt. Das findet zuallermeist am frühen Morgen statt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich aufstehe, gehe ich erstmal in die Küche, dann trinke ich Wasser, dann gibt's ein paar Greens, dann gibt's einen doppelten Espresso. Und dann kommt aber zuerst mal, ich nenne das mal so ein Moment der Stille. Ja, also da bin ich ganz bei mir für, nennen wir das mal vielleicht Kraft und Klarheit. Dann beschäftige ich mich mit dem Tag, der vor mir steht, und dann kommt der Sport dran, und der besteht entweder aus Krafteinheiten oder bei mir auch sehr viel Laufen. Ich bin Ausdauersportler und mache das seit vielen Jahren.
Klingt nach einem sehr schönen Erfolgsrezept, und ich würde sagen, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, machen wir vielleicht nochmal eine spannende Episode zum Thema, wie man sich am besten mental einstellt und wie man sich gesundheitlich einstellt, um einen solch fordernden Job, wie du ihn ja hast, und auch als IVD-Präsident hattest, dann letztendlich auch mit Bravour zu meistern. Hat sich das eigentlich geändert zu der Zeit, als du IVD-Präsident warst? Oder hast du immer die gleichen Routinen?
Also die Routinen, über die wir jetzt gerade sprechen, sind doch schon sehr lange und sehr prägnant so Teil meines Lebens. Das ist, also viele nennen das ja jetzt Me-Time. Also das ist wirklich die wertvollste Zeit für mich. Denn ich glaube, so wie man in den Tag startet, so wird der Tag nachher auch. Und die ersten Gedanken des Tages sind ja nachher auch ganz entscheidend dafür, was man denn macht, wie man sich ausrichtet. Wir stehen ja nicht alle immer mental mit dem gleichen Gefühl auf und nicht immer ist Chaka, sondern man muss sich ja manchmal auch sozusagen mental auf den Tag vorbereiten. Und wenn man dann aber merkt, dass man sich zu Recht freut auf den Tag mit allen Herausforderungen, mit den Freuden, mit den Aufregungen, aber auch mit den schönen Seiten. Ja, und wenn man dann merkt, es wird ein guter Tag, dann finde ich, ist es auch super, sich um die sportliche Komponente zu kümmern. Und das alles ist ja nachher die Grundlage, auf der wir arbeiten. Ich habe den Eindruck, wer Verantwortung für sich übernimmt, ist ja nachher auch in der Lage, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und dieses Gesundheit, Sport, manche nennen es ja auch Longevity, das hat ja eine ganz hohe Nähe zu der Verantwortung, die ja viele Unternehmer, aber auch Investoren zum Beispiel in Finanzfragen für sich übernehmen. Und deswegen habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ganz viele auch total affin sind, auf dieses Longevity-Thema mit einzusteigen. Denn wenn ich beispielsweise für meine Finanzen oder für meine Firma, meine Mitarbeiter Verantwortung übernehme, ist das ja nachher fast der gleiche gedankliche Ansatz, wie wenn ich halt auch Verantwortung für meine Gesundheit übernehme. Auch da will ich ja langfristig richtig aufgestellt sein.
Und da sind wir auch direkt beim Business-Thema, und da gehen wir mal kurz rein. Ja, du hast ja in beiden Welten gearbeitet, Jürgen. Zum einen auf der politischen, strategischen Ebene als Verbandspräsident des IVD und heute wieder ganz praktisch als Unternehmer und Makler im direkten Kundengeschäft. Wie fühlt sich so ein Wechsel an? Was ist heute anders? Oder vielmehr, was hat man so für Aufgaben als Verbandspräsident? Macht man das so nebenbei? Ist das ein Fulltime-Job? Nimm uns da doch mal ein bisschen mit.
Naja, ich war jetzt 20 Jahre Präsident und Vizepräsident des Immobilienverbandes IVD, die Immobilienunternehmer, mit 6.500 Mitgliedsunternehmen, Projektentwickler, Sachverständige, Verwalter, sehr viele Makler. Und ja, da ist man natürlich unter anderem mit der Politik im Gespräch, mit den Mitgliedsunternehmen. Das hat viel mit Marktbeobachtung zu tun, hat aber natürlich auch was mit der Darstellung nach außen zu tun. Also da müssen wir ja unsere Interessen als Immobilienbranche gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber Ministerien, Politik, Verwaltung zur Geltung bringen. Das war ein großer Teil. Wir können ja vielleicht gleich noch ein bisschen drüber erzählen, wo denn da so der Schwerpunkt liegt. Und wenn du mich fragst, wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen? Naja, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Tage pro Woche waren das schon.
Okay. Und den Rest der Woche hast du dich dann wieder als Unternehmer betätigt und als Makler, auch in der Zeit.
Richtig, genau.
Und worin liegt jetzt für dich aktuell der Reiz? Eher in der Gestaltungsfreiheit des Unternehmers oder im unmittelbaren Kundenkontakt? Weil du bist ja jetzt wieder Fulltime als Unternehmer unterwegs und als Makler und im Kundenkontakt.
Ja, ganz so sehr hat sich's ehrlich gesagt gar nicht unterschieden heute im Vergleich zu der Situation, als ich beim IVD noch sehr aktiv war. Jetzt bin ich Ehrenpräsident, da hat man diese operativen Aufgaben nicht mehr, aber ich bin neben der gewerblichen Tätigkeit nach wie vor recht viel so in der Branche unterwegs, als Redner, als Autor, als Ansprechpartner für die Medien, als Coach. Da findet nach wie vor relativ viel außerhalb der Firma statt, aber ja klar, Makler sein, das ist man quasi für immer. Ja, und ich denke übrigens, dass es da auch so eine Klammer gibt, das haben wir im Verbandsleben auch gemacht. Am authentischsten ist es doch, wenn man nicht sozusagen berichtet von so einem weltanschaulichen Bekenntnis, sondern wenn wir als Fachleute, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, zum Beispiel über das Thema Wohnen sprechen, also als Experten und nicht nur möglicherweise politisch motiviert zum Thema Wohnungspolitik uns äußern. Ja? Und da kommt ja für uns eine, sagen wir mal, Eigenschaft mit dazu, die jeder Immobilienmakler jeden Tag beweisen muss. Wir müssen ja Brückenbauer sein. Also Brückenbauer, da bringen wir Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden. Also wir führen Menschen zusammen, die ohne unsere Hilfe einfach kein Ergebnis hätten. Und ich glaube, fast jeder Immobilienmakler kennt das aus, ich würde mal sagen, heute sogar der überwiegenden Anzahl von Transaktionen. Also wir sind echte Dealmaker, ja, und müssen diese scheinbar unvereinbaren Positionen zusammenbringen. Also weil ohne uns diese Menschen nicht zusammen kämen. Und damit sind wir Mediatoren, damit sind wir Vermittler. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion in der Politik, denn mit dem Kopf durch die Wand, das ist im Maklerleben nicht ratsam. Das ist aber auch, wenn man jetzt Lobbyismus, wenn man das so nennen will, betreiben möchte, also eine echte Interessensvertretung für unsere Berufsgruppen, da kommt man mit dem Kopf durch die Wand auch nicht weiter. Das heißt, da sind wir Brückenbauer und das haben wir gelernt, das haben wir in unserer DNA und das kam auch ehrlich gesagt in allen Gesprächen, die wir so auf politischer Ebene hatten, immer ziemlich gut an.
Du hast gerade schon erwähnt, aktuell hast du verschiedene Aufgaben. Du bist unterwegs als Keynote-Speaker, du wirst eingeladen als Experte und so weiter und so fort. Würdest du sagen, du bist aktuell wieder sichtbarer am Markt, als es zur Zeit der Präsidentschaft war?
Also ich hatte in der IVD-aktiven Zeit zum Beispiel meine Identität als Unternehmer gar nicht nach außen getragen, weil ich da nicht wollte, dass es da eine Vermischung gibt. Einfach mit dem Gedankengang, da gehöre ich ganz dem Verband und das Unternehmen ist das Unternehmen. Heute kann ich es anders machen, heute kann ich quasi in dieser Doppelrolle auftreten, was natürlich schön ist, weil man dann, wir beispielsweise als Immobilienunternehmen machen sehr viel Research, dann kann ich eben auch wieder über den aktuellen Markt sprechen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt gegenüber den Medien versucht, weiterhin mit Gesicht und Stimme einen Beitrag zur rationalen Diskussion der Themen zu leisten, da wiederum kann ich jetzt nicht als Unternehmer mit sozusagen dem Hause Schick Immobilien reüssieren, sondern da muss ich natürlich für die gesamte Branche sprechen, aber sage natürlich, dass ich ein aktiver Unternehmer, aber eben auch beispielsweise ein Investor und ein Vermieter bin. Ja, und das ehrlich gesagt ist jetzt fast so wie immer. Ja, die Formate bestehen und da gibt's halt TV-Formate oder jetzt auch viele digitale Medien. Und wenn man da versucht, die Position von Eigentümern, von Maklern, Verwaltern, Sachverständigen, von Investoren zu vertreten, dann kommt das immer gut an, wenn man das eben mit diesem Praxisbezug macht. Ja, also wenn man quasi, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, wenn man so eine Art Faktencheck denen liefert, guck mal, wenn ihr das und das macht, dann kommt das und das dabei raus. Das erlebe ich in meinem täglichen Alltag. Dann hat das eben eine hohe Authentizität.
Also würdest du sagen, dein Personal Brand hat sich in der Zeit auch geändert.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, wie gesagt, wenn man sonst für den Verband spricht, dann gehört man ganz dem Verband und ist eben das Gesicht dieser Organisation. Und das macht natürlich auch total Spaß, sich für die Gruppe der Makler einzusetzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist sozusagen eine Tätigkeit. Manche sagen, naja, ist vielleicht nicht ganz einfach, sich für die Immobilienbranche im Allgemeinen oder für Makler, Verwalter, Sachverständige, Investoren, Projektentwickler im Besonderen einzusetzen. Aber ich sehe das anders. Immobilienmakler zum Beispiel, ich greife mal die Berufsgruppe raus, die haben ja eine tolle Eigenschaft. Also wir werden nur bezahlt, wenn wir Erfolg haben. Ja, und nicht, wenn wir irgendwelche Sachen machen, die kein Mensch braucht und man dann trotzdem dafür bezahlt wird. Gibt's genügend im öffentlichen Dienst und sonst wo in der Gesellschaft. Also wir sind halt wirklich nur erfolgsbasiert unterwegs und deswegen macht das ja absolut Spaß. Und manchmal zum Beispiel hat man die Medien, wenn die einen so kritisch dann auch aufspießen wollten, dann konnte man die richtig überraschen, wenn man sagt, na, aber pass mal auf, also die Arbeit von uns Immobilienfachleuten, die ist doch wertvoll. Ja, also wir vermitteln ja nicht nur Immobilien, wie das so stereotyp häufig dargestellt wurde. Ich glaube ja, wir vermitteln, wenn wir beispielsweise ein Familienhaus vermitteln, da vermitteln wir was anderes und nicht nur vier Wände. Da geht's ja in Wahrheit um Geborgenheit. Ja, da geht's um Heimat. Da geht's um Unabhängigkeit. Da geht's um Freiheit. Da geht's vielleicht auch um wirtschaftliche Freiheit. Ja, oder denk an Kapitalanleger, da vermitteln wir ja den Grundstock ganz häufig für ein wirklich großes Vermögen, also sogenanntes passives Einkommen. So passiv ist das ja meistens gar nicht, aber also damit finanzielle Freiheit. Und wenn man dann noch vermittelt, naja, nur wer finanziell frei ist, kann auch sagen und machen, was er möchte, dann plötzlich hat das ja so eine Wertebasis. Und für die zu kämpfen, das kommt total gut an.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, es wird oft sehr stereotyp dargestellt. Es gibt die üblichen Makler-Klischees und genau zu dem Thema habe ich mir eine schöne Rubrik ausgedacht. Und das sind unsere Makler-Klischees. Pass auf, Jürgen. Ich habe 7 Klischees vorbereitet. Das Ganze soll schnell und locker sein. Ich trage sie dir vor und wenn du magst, kannst du darauf kurz antworten und vielleicht auch eine kleine Begründung bringen. Okay? Los geht's. Luxuskarosse oder solider Gebrauchtwagen.
Ich fahre mit dem Smart zum Termin, kommt total gut an.
Ernsthaft? Oh, ich habe ja viel mit Maklern zu tun und mir hat mal ein Makler gesagt, ich nenne jetzt keinen Namen in einem Interview, ich muss 2 Autos haben. Ich muss den Smart haben und ich brauche den Porsche, weil sonst funktioniert das in gewissen Bereichen nicht. Gehst du damit konform?
Ich würde mal sagen, das Lebensalter hatte ich auch mal. Also jeder weiß, dass der Smart der Zweitwagen ist.
Okay. Golfplatz oder Schwimmbad? Oder was ganz anderes?
Laufstrecke, Sportstudio und Schwimmbad.
Makler geht auch ohne ordentliche Berufsausbildung. Richtig oder falsch?
Geht kurzfristig, schadet dem Markt, schadet den Verbrauchern, sollte so nicht sein. Wir brauchen Sach- und Fachkunde. Der Gesetzgeber hat sich um das Thema bisher weitestgehend drumherum gemogelt. Deswegen hat es die Branche für sich selbst organisiert. So ein Verband wie der Immobilienverband IVD übernimmt diese Sach- und Fachkundeprüfung für seine Mitglieder. Ich glaube, das ist absolut notwendig. Und wenn man als Seiteneinsteiger reinkommt, dann kann man sich einfach extrem gut nachqualifizieren. Und da führt ehrlich gesagt kein Weg dran vorbei.
Okay, du bist also pro Ausbildung?
Auf jeden Fall zu 100%.
Viel Geld für wenig Arbeit.
Wäre der Wunsch, war auch immer der Plan, hat aber leider nie so richtig geklappt.
Flexible Zeiten oder eigentlich immer 24/7 auf on?
Ja, man startet ja auch in das Unternehmerleben oder in die Selbstständigkeit mit dem Gefühl, dann bin ich maximal flexibel. Die Erfahrung zeigt ja, die Motivation ist nachher nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern die Struktur. Du hast ja auch gerade den Start in den Tag gefragt, der ist ja auch sehr strukturiert. Und ehrlich gesagt, das Unternehmerleben muss ja auch sehr strukturiert sein. Ich glaube, es kommt entscheidend darauf an, was wir während der Zeit, in der wir arbeiten, machen und nicht, wie viele Stunden wir arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch im Verkauf natürlich eindeutig so, wer viel macht, erntet auch viel.
Makler sind überhaupt nicht loyal. Es geht ihnen immer nur ums Geld.
Makler haben eine intrinsische Motivation. Ja, weil wir eben nur im Erfolgsfalle bezahlt werden. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied. Ja, es geht quasi ums Geld, aber in Wahrheit geht es darum, dass dieser Deal zustande kommt. Und da sind wir wieder bei dem benannten Brückenbauer. Und der ist eben so essentiell. Also wir sind ergebnisorientiert. Das würde ich unterschreiben.
Und jetzt eine steile These und auch die letzte. Makler sind meist Blender. Viel Fassade, aber wirklich wenig Substanz.
Die gibt es mit Sicherheit und jedes Stereotyp hat ja ehrlich gesagt auch ihren Hintergrund und irgendwo gibt es immer auch Beispiele, wo das so ist. Ich glaube, gerade wenn man sich die erfolgreichen jungen Unternehmen oder auch die längerfristig im Markt befindlichen angucken, da stellt man fest, da ist viel Substanz, viel Qualität, denn ansonsten würden diese Unternehmen nicht über Jahre und Jahrzehnte existieren.
Okay, dann danke ich dir erstmal für den kurzen Überblick. Direkt die Frage an dich, gibt es Maklerklischees, bei denen du dich auch selber schon mal ertappt hast oder die du vielleicht auch aktiv geändert hast, wo du gesagt hast, ah, das geht vielleicht doch in die falsche Richtung?
Also ich erinnere mich an viele Diskussionen, wo beispielsweise so Podiumsdiskussionen stattfanden. Da ist dann ein kritischer Journalist, da sind dann ein, zwei Politiker und in dem Fall saß dann ich mit in der Runde und öffentliche Diskussionen und dann geht es beispielsweise um die Wohnungspolitik. Ja, und dann kommt der Journalist und sagt, naja, aber Herr Schick, das Image der Makler, das ist ja auch nicht so besonders, oder? Und versucht einen dann so ein bisschen rauszulocken mit genauso diesen Stereotypen. Und dann ist es ja interessant, wenn man sich mit der Frage ein bisschen näher beschäftigt. Da gibt es ja zum Beispiel so Berufsrankings, also was die Beliebtheit von Berufen angeht. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind Feuerwehrleute und Krankenschwestern ganz oben. Ja, und am unteren Ende der Skala befinden sich Journalisten. Nach denen kommen Immobilienmakler und nach den Immobilienmaklern kommen die Politiker. Und danach kommen noch Gebrauchtwarenhändler und so. Und wenn man dann dem Journalisten, der sagt, naja, aber das Image der Immobilienmakler ist ja nicht so besonders, Herr Schick, dann sagt, naja, aber deswegen sitzen wir ja so nett beieinander, denn am unteren Ende der Tabelle sind ja Journalisten, wir Makler und hinter uns die Politiker da, dann lacht der Saal schon zum ersten Mal. Ja? Und wenn man dann aber noch einen draufsetzt und dann sagt, aber übrigens, wir Immobilienmakler haben das erkannt und deswegen hätten wir ja gerne eine Sach- und Fachkundeprüfung für unseren Berufsstand. Und dann so eine Kunstpause macht und dann sagt, naja, vielleicht sollten wir das ja auch mal für die Politik einführen. Ja, dann trommeln die Leute mit den Füßen, weil das ja genau der Punkt ist. Also natürlich haben die allermeisten erkannt, es ist eben ein nicht regulierter Bereich und das ist ja auch gut so. Ja, Journalist unreguliert, Sachverständiger unreguliert, Politik unreguliert, kann ja auch jeder rein. Ja, da entscheidet halt der Wähler und bei uns entscheidet der Kunde. Und das, ehrlich gesagt, ist ein Traum. Und gerade weil es ein nicht regulierter Bereich ist, ist es ja auch toll, ein besonders guter zu sein oder anders als die anderen. Und ich glaube, da ist für jeden Einzelnen von uns eine riesige Chance.
Du hast gerade gesagt, diese Welcome to the Club-Thematik bei der Podiumsdiskussion, dann ist erstmal Ruhe. Aber was gab es da für Ergebnisse? Ich glaube, da ist ja ziemlich viel Zündstoff drin für eine Diskussion. Was kam dabei raus bei diesen Diskussionen?
Man versucht ja häufig, gerade in dieser wohnungspolitischen Diskussion, den Vermieter, den Eigentümer oder den Immobilienmakler als quasi das Problem darzustellen. Und am Ende aller dieser Diskussionen ist es eigentlich immer gelungen zu sagen, wir sind nicht das Problem, wir sind Teil der Lösung. Ja, denn wir schaffen eben den Menschen Zugang zu den eigenen vier Wänden. Wir schaffen sozusagen einen transparenten Immobilienmarkt. Wir schaffen es, dass die geringe Eigentumsquote in Deutschland besser wird und damit Teil der Lösung zu sein, aber eines eben nicht zu sein, der Sündenbock. Und das hat natürlich gerne auch so eine veröffentlichte Meinung. Ja, das hat natürlich auch ehrlich gesagt ganz gerne die Politik, weil sich dann hinter einer nicht so wahnsinnig populären Berufsgruppe ein Stück weit verstecken kann und sozusagen das eigene Versagen, das wohnungspolitische Versagen dahinter ehrlich gesagt ganz gut verstecken kann. Denn dann geht's ja jetzt wieder nur um den Makler und so ein bisschen Maklerbashing ist natürlich eine leichte Ernte. Ja, aber wenn man das dann umdreht und sagt, pass mal auf, wir sind Teil der Lösung, aber die Verantwortung dafür, dass in Deutschland im Moment nicht gebaut wird, die Verantwortung liegt ehrlich gesagt an den Rahmenbedingungen und beispielsweise nicht an den Projektentwicklern. Die würden ja heute gerne bauen, die sollen auch bauen, aber die können halt in der aktuellen Phase nicht bauen. Ja, wenn man das dann quasi umkehrt, das ehrlich gesagt war auch in all diesen TV-Formaten von Günter Jauch über Maybrit Illner oder Hart aber fair oder viele digitale Diskussionen, ehrlich gesagt auch immer das Thema. Man kennt ja diese abendlichen Talkshows und am Ende des Tages wird da ja nicht das, was ich vorhin als Brücken bauen bezeichnet habe, betrieben, sondern das ist ja so ein bisschen Blame Game. Ja, also wer ist schuld an der Situation? Das ist ein bisschen anstrengend. Ich würde mir das zur geistigen Hygiene nicht dauerhaft angucken. Wohnungspolitisch, ehrlich gesagt, ist das interessant. Aber wenn man dann nicht mit einer ganz klaren, konsequenten Position da reingeht und sagt, aber ihr seid für die Rahmenbedingungen verantwortlich, ihr seid der Gesetzgeber, ihr seid die Exekutive, ja, dann ist man quasi der Schuldige. Und ehrlich gesagt, viele Wirtschaftsvertreter werden in diese Formate eingeladen, quasi als der Sündenbock. Und in der Rolle habe ich mich nie gesehen, sondern ich habe das quasi immer im Bumerang versucht zu verwenden und habe gesagt, nee, die Verantwortung liegt auf der anderen Seite des Tisches, denn ihr sitzt im Parlament, ihr könnt die Gesetze erlassen, wir können nur mit den Rahmenbedingungen leben, die halt da sind.
Naja, solche Diskussionen im TV sind dann meist wenig konstruktiv, da gebe ich dir absolut recht. Blame Game, hast du gerade schon schön gesagt, ist ein Stichwort. Was würdest du denn den Maklern sagen? Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Also du hast ja gerade gesagt, Makler-Bashing, es gibt Gründe dafür, dass das auch so betrachtet wird. Was würdest du der Branche denn raten, vielleicht so ein, zwei, drei Faktoren, was man anders machen könnte? Du selber fährst jetzt mit dem Smart zum Termin. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich auch übel aufgestoßen sein, dass der ein oder andere mit dem Maybach oder S-Klasse vorgefahren ist. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Was würdest du den Kollegen und Kolleginnen empfehlen, eben aus dieser Position rauszukommen?
Also ich glaube, das ist für den Dienstleister, und das ist gar nicht mal immobilienspezifisch gemeint, dass es für den Immobiliendienstleister total wertvoll ist, wenn er, ich nenne das mal so eine Kümmererpositionierung lebt, ja, als Immobilienmakler, als Sachverständiger, als der Hausverwalter, der zu sein, der vor Ort ist, der antwortet, der vermittelt, der zurückruft, der sich wirklich kümmert, ja, der wirklich wissen will, was will denn mein Kunde eigentlich erreichen. Da habe ich ganz viel erreicht und dazu brauche ich keine Rolex und dazu brauche ich keinen Porsche Targa. Da kann ich ganz ich sein, kann ich ganz authentisch sein. Und das zum Beispiel kommt mega glaubwürdig an. Das sind ja die Sekundärtugenden. Aber ehrlich gesagt, es kommt natürlich auch sowas wie Verlässlichkeit und Bodenständigkeit bei der Mehrheit natürlich auch sehr gut an. Manchmal ist, glaube ich, ein bisschen weniger Hochglanz und mehr Handschlagqualität ehrlich wirkend. Manchmal braucht man das vielleicht ein bisschen mehr als nur edel.
Du hast es gerade gesagt, man braucht eine Menge Ausdauer als Makler und natürlich auch ein klares Profil mit Haltung, um dann eine Marke abzubilden. Wie wichtig ist die Wahrnehmung als Marke? Vor allen Dingen jetzt im digitalen Zeitalter. Eigentlich will sich ja jeder als Marke verkaufen über die sozialen Medien und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das für einen Makler?
Na, ich glaube, essentiell. Denn wohin soll der Kunde denn kommen, wenn er uns nicht findet? Ja, und Marke hat bestimmt zwei Ebenen. Also einmal die Marke meines Unternehmens, meiner Firma, oder auch vielleicht mein Personal Brand. Also dann bin ich halt eine Personenmarke und beides, glaube ich, ist entscheidend.
Ja. Mhm. Muss man denn als Makler eigentlich zwingend extrovertiert sein oder so eine richtige Rampensau? Oder geht das auch anders? Ich meine, wir haben gerade von Authentizität gesprochen. Vielleicht ist der ein oder andere auch etwas zurückhaltender, aber hat eine hohe Expertise. Funktioniert das überhaupt oder muss ich immer so outgoing sein als Makler?
Naja, im Verkauf sind natürlich schon viele eher im roten Bereich und vielleicht jetzt nicht so die blauen Zahlentypen, die wären dann vielleicht eher Buchhalter geworden oder sind vielleicht eher Hausverwalter. Aber ehrlich gesagt, in guten auch Verkaufsteams brauche ich ja alle. Ja, da brauche ich den vielleicht ein bisschen introvertierteren Zahlenmensch, der die Immobilie gut aufbereitet. Ich brauche aber natürlich vorne auch den extrovertierteren. Und ich denke, das ist ja die Erfahrung von vielen. Also gute Sales-Teams sind ja nicht immer die gleichen Personen, sondern welche, die komplementär aufgestellt sind, wo es alle Eigenschaften gibt. Ich bin wahrscheinlich so als Persönlichkeit ein tiefroter Mensch, ja, also geh gerne raus und bin da offensiv. Aber ehrlich gesagt, wer nur sozusagen ganz stark ist vorne an der Front, braucht dann spätestens im Innendienst jemand, der die Immobilie gut betreut, den Datenraum ordentlich bestellt, dafür sorgt, dass alle Unterlagen da sind. Also das gehört natürlich zur Sorgfalt absolut mit dazu. Und insofern kann man auch im Immobilienbereich natürlich eine sehr erfolgreiche Karriere machen, wenn man da möglicherweise jetzt nicht nur ganz vorne an der Rampe steht.
Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich eine der schwierigsten, aber wie würdest du deine eigene Marke in zwei, drei Sätzen beschreiben? Was macht Schick Immobilien aus? Was macht Jürgen Schick aus als Marke?
Ich glaube, wenn Sie sagen würden, der hält, was er verspricht, dann wäre ich zufrieden.
That's it?
Ich glaube, das ist es. Weißt du, wir können ja nur mit hoher Qualität tägliches Handwerk verrichten. Ich habe bisher noch gar nicht verraten, was wir so gewerblich machen. Wir sind in dem Wohninvestmentmarkt zu Hause, also vermitteln Mehrfamilienhäuser und Wohn- und Geschäftshäuser. Darauf haben wir uns vor deutlich mehr als 30 Jahren spezialisiert und haben da eine echte Markt Tiefe. Ja, also da ist eine ganz klare Positionierung in diesem Teilmarkt. Und ich glaube, auch in der Spezialisierung liegt eine hohe Kraft. Ja, also wenn man sich auf ein Thema fokussiert, dann ist man automatisch nahe an diesem Expertenstatus, wenn das erfolgreich funktioniert hat. Und natürlich ist Markenbildung ein Thema, das Zeit braucht. Ja, da ist eine ganz langfristige Denkweise natürlich notwendig. Aber wenn man das dann verbindet, die Positionierung mit dem Spezialgebiet, ja, dann glaube ich, ist es schon so, dass Spezialisierung die Breite schlägt. Ja, also jetzt muss man nicht Investmentmakler in der deutschen Hauptstadt sein, so wie wir das sind. Du kannst auch Loftmakler in Hamburg sein. Vielleicht klingt das besser als ein weiteres Immobilienbüro in Hamburg. Also da sozusagen einen klaren Fokus zu transportieren, ist bestimmt gut. Gelingt vielleicht in der Großstadt besser. Ja, wenn wir jetzt im ländlichen Raum wären, dann ist wahrscheinlich die Situation ein bisschen eine andere. Dann muss ich vielleicht eher so das Gesicht der Region werden. Ja, dann muss ich halt als Chef oder als Marke sichtbar sein, vor Ort, im Verein, in den Schulen, wegen mir auch in der Landwirtschaft, im Baugewerbe. Ja, und dann mache ich halt regionale Partnerschaften mit Banken, mit Handwerkern, mit Notaren, mache ich gemeinsame Veranstaltungen, gebe gemeinsame Ratgeberformate raus. Und dann bin ich vielleicht Gesicht der Region, während das halt in der Großstadt mit so einem Positionieren im Spezialgebiet bestimmt glaubwürdiger ist. Denn also so Universalgenies wie Michelangelo sieht man, glaube ich, selten. Ja, ich habe es ja auch in unserer Branche nicht so häufig erlebt. Ich denke auch, wir waren ja gerade beim Thema Markenbildung, dass so eine gedankliche Wiederholung ja ganz entscheidend ist, wenn du eine Marke bauen willst. Ja, also Berühmtheit entsteht durch eine dauerhafte Wiederholung eines zentralen Themas. Wiederholen und wiederholen. Und wiederholen. Ja, und wenn du jetzt Vorträge hältst, wenn du jetzt in Webinaren bist, wenn du deinen Kunden gegenüber auftrittst, wenn du die Gelegenheit für Fachgespräche nutzt und dann immer den gleichen Fokus hast. Zum Beispiel, wie erziele ich den besten Preis beim Hausverkauf auf dem Land? Ja, und immer wieder sozusagen das Thema wiederholen. Selbst wenn wir es möglicherweise gar nicht mehr hören wollen, weil es ja immer sozusagen das gleiche Thema ist, aber dann macht es dich halt bekannt für die eine Sache, ja, und nicht für alles ein bisschen.
Und das ist die große Kunst, genau diese immer wiederkehrenden Themen dann auch zu schärfen und dann halt dafür Experte oder auch Profi zu werden. In deinem Fall mit der Markenbildung hat das sehr gut geklappt, denn du wurdest ja vor kurzem als Personal Brand ausgezeichnet und zwar beim letzten deutschen Immobilienpreis, der ja von Immowelt veranstaltet wird. Und das Besondere daran, das muss ich noch anfügen, man kann sich für diese Kategorie gar nicht aktiv bewerben, sondern wird von der Jury vorgeschlagen. Wie hast du den Moment erlebt, als du erfahren hast, zum einen, dass du nominiert bist und später natürlich tatsächlich auch den Preis bekommen hast? War das eine Überraschung?
Ob Persönlichkeit des Jahres, Best Brand, Makler des Jahres oder Green Project. Diese und weitere Kategorien honorieren die Leistung von Immobilienprofis beim legendären Branchenaward, dem Deutschen Immobilienpreis. Powered by Immowelt. Diese Auszeichnung macht sichtbar, was Sie jeden Tag leisten. Stellen Sie Ihre Erfolge ins Rampenlicht und bewerben Sie sich für den Deutschen Immobilienpreis 2026. Die Bewerbungsphase startet am 1. September. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Preisverleihung.
Ja, das war eine Überraschung. Das hat mich natürlich auch wahnsinnig gefreut. Das könnte man humorvoll sagen, na, die Bewerbungsphase hat 20 Jahre gedauert. Ja. aber wenn man dann quasi so ein Dankeschön bekommt für einen Einsatz für die gesamte Branche, dann ist das natürlich toll. Hat mich wahnsinnig gefreut. Fühlt man sich sehr geehrt, gebe ich zu. Ja. Und ist natürlich eine schöne Bestätigung, dass man vielleicht nicht alles falsch gemacht hat.
Würdest du den anderen auch empfehlen, sich beim Deutschen Immobilienpreis zu bewerben? Da gibt es ja noch zig andere Kategorien. Du hast gerade schon gesagt, schöne Veranstaltung.
Wenn man sich freut über die vielen Innovationen, die es ja auch in unserer Branche gibt. Manchmal heißt es ja, so eine Immobilienwirtschaft, die ist ja so statisch, da gibt es gar keine Innovation. Da wird noch gearbeitet, gebaut, gelebt, verwaltet, wie vor Jahrzehnten. Dann muss man tatsächlich zu dieser Veranstaltung kommen, denn da sieht man tatsächlich, dass es so viele innovative, kreative, tolle, nach vorn gerichtete Köpfe gibt, die so richtig große Schritte zur Weiterentwicklung unserer Branche oder unserer Teilbranchen leisten. Und ehrlich gesagt, das war war das, was mir zum Teil so ein richtiges Gänsehautgefühl verursacht hat. Also wie viel Kreativität in der Branche vorhanden ist, das wird einem an einem solchen Abend deutlich. Und da merkt man eben auch, Immobilienwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Und das haben die einzelnen Protagonisten, die Ausgezeichneten, aber auch vielleicht die nur Nominierten, die dann nicht den Preis bekommen haben, wirklich eindrucksvoll bewiesen. Und ich glaube, alle die Firmen, die sich da zumindest als Nominierte sahen, die werden noch eine ganz tolle Existenz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erleben, denn da ist einfach wahnsinnig viel Kreativpotenzial da. Also mir gefällt das, weil man einfach sieht, wie lebendig die Branche ist.
Ja, ist auch eine schöne Möglichkeit fürs Networking, für den Austausch an so einem Abend. Und ich darf an der Stelle vielleicht auch nochmal Werbung in eigener Sache machen. Es geht Ende des Jahres wieder los mit der Bewerbungsphase für den Deutschen Immobilienpreis 2026. Wer also gerade zuhört und das Gefühl hat, das, was wir hier machen, das darf ruhig auch mal gesehen werden auf der großen Bühne, der sollte sich das definitiv dann mal anschauen. Den Link zum Deutschen Immobilienpreis packen wir dann auch gerne in die Shownotes.
Und weißt du, Harald, du hast ja gerade gefragt mit den Introvertierten und den Extrovertierten. Also vielleicht gibt's ja auch den einen oder anderen, der sagt, naja, vielleicht wäre das ja nicht so meine Bühne, ja? Oder naja, so Eigenvermarktung, ich bin doch nicht so ein Ego-Typ, ja? Aber vielleicht muss man da auch, du hast ja gerade die Markenbildung nochmal hinterfragt, ja auch sagen, also Eigenvermarktung und Eigenlob, das stinkt nicht, wenn man es professionell macht. Ja, das kann ja auch Strategie sein, ja, und jetzt eben nicht falsch verstandenes Eigenlob oder Selbstzentriertheit, ja. Also da kann man, glaube ich, schon aus gut strategischen Gründen auch eine Personal Brand oder auch ein Markenprofil als Firma aufbauen. Denn ich will dir nochmal sagen, warum das vielleicht ganz, ganz hilfreich ist. Im Moment erleben wir doch eine Marktphase, wo nicht alles von alleine verkauft wird. Also wir wissen das im Wohngeschäftshausbereich. Also institutionelle Investoren sind nach wie vor sehr attentistisch im Markt. Ja, sehr viele Vermögende, Private kaufen da. Aber was ist denn eigentlich, wenn ich sozusagen ein erfolgreiches Brand bin? Also wenn ich ein Experte bin, vielleicht der vorhin bezeichnete Spezialist, dann hätte ich ja möglicherweise im täglichen Geschäft, im Kundengespräch, die Fähigkeit, Preise durchzusetzen, nach oben wie nach unten, ja, wie es der Sache gerecht wird. Ja, dann muss ich aber, wenn ich eine klare Marke habe, möglicherweise nicht über den Preis verkaufen. Also diese Unsitte, den Maklerauftrag bekommt nachher derjenige, der halt einfach den höchsten Preis, das Blaue vom Himmel verspricht, aber gar nicht das, was wirklich sachgerecht wäre. Ja, also diese Unsitte, die es ja nach wie vor relativ häufig im Markt gab, zumindest auch in der alten Welt, jetzt in der neuen Welt ist ein bisschen weniger häufig, das kann man ein ganzes Stück weit sozusagen zurückführen, wenn man dann sagt, also wenn du eine Marke bist, dann bezahlen die Kunden ja für Klarheit. Ja, die bezahlen für Sicherheit, die zahlen für das Gefühl, ich habe einen Profi beauftragt. Und das ist, egal ob du jetzt ein großes Unternehmen, das schon seit vielen Jahrzehnten existiert oder vielleicht auch ein junges, kleines Unternehmen bist, das ist ein Status, den halte ich für sehr erstrebenswert, weil es uns einfach das Arbeiten wesentlich einfacher macht. Und am Ende ist es eine Win-Win-Situation. Ja, der Auftraggeber kommt seinem Ziel zu kaufen oder zu verkaufen deutlich näher und wir haben nachher eben auch eine erfolgreiche Transaktion gemacht.
Hat sich denn deine Personenmarke mit der Rolle als IVD-Präsident verändert oder würdest du sagen, dein Fundament ist immer gleich geblieben, du transportierst immer die gleichen Werte und hast da nur noch so im Feintuning dran gearbeitet?
Ich glaube, dass schon bei vielen natürlich aufgefallen ist, dass man sich zu auch übergeordneten Themen zu Wort meldet und nicht nur sagt, da habe ich ein neues Listing, da gibt's ein schönes Haus, da gibt's sozusagen eine neue Offerte, sondern ich glaube ja auch, dass das beispielsweise im Social-Media-Bereich, wer bei LinkedIn unterwegs ist, dass es da schon essentiell ist, auch inhaltlich mit Content, mit Themen auf sich aufmerksam zu machen und nicht nur mit dem nächsten Verkaufsauftrag. Ich glaube, dass es hilfreich ist und das ist vielleicht ein Punkt, der sich ohnehin lohnt, wenn man sich ehrenamtlich irgendwo bewegt. Man beschäftigt sich ja automatisch mit Themen, die so rauskommen aus diesem 1:1 gewerblichen Arbeiten. Also wer beispielsweise mit der Politik im Gespräch ist, das macht man ja, wenn man dann so im Verbändebereich unterwegs ist. Ja, da hast du Kontakt jetzt als IVD-Vertreter nochmal mit der Exekutive, da bist du mit dem Gesetzgeber unterwegs, auf Landesebene, auf Bundesebene, bis ins Kanzleramt, da gehst du dann auch mal nach Brüssel. Und da gibt's natürlich ganz viel fachlichen und vertraulichen Austausch, aber es gibt natürlich auch viele Themen, auf die man sonst so im reinen gewerblichen Leben vielleicht gar nicht gekommen wäre. Das fällt natürlich Kunden auf. Die Frage wäre jetzt vielleicht, kommt deswegen ein prospektiver Auftraggeber mehr durch deine Bürotüre? Da kann ich allen sagen, nee, ist nicht so. Aber es hilft, weil man dann sozusagen im Gespräch zugebilligt bekommt, naja, sie gucken ja über den Tellerrand. Also das ist dann ehrlich gesagt, wenn der Gesprächspartner auf der anderen Tischseite sitzt, hilfreich. Aber dazu muss man nicht IVD-Präsident gewesen sein. Das kann jeder machen, wenn er sich einfach für die Branche, für die Themen unserer Zeit interessiert und dann eben nicht nur so ganz granular auf das eine Thema rekurriert, sondern wenn er sich einfach auch für seine Community, für die Themen des Auftraggebers ein Stück weit interessiert. Also wenn er Aufmerksamkeit zeigt und empathisch ist, dann wird er ein interessanter Gesprächspartner. Und ich habe so den Eindruck, auch die besten Verhandlungen sind ja ehrlich gesagt die, wo man 90% über vieles spricht und zu 10% dann fokussiert auch den Deal closed.
Was ich gerade mitgenommen habe, du hast gerade gesagt, auf LinkedIn dann nicht nur den Abschluss und den Erfolg zeigen oder ich habe gerade auf Mallorca eine Immobilie für 56 Millionen verkauft, sondern wirklichen Content anbieten. Was wäre denn für dich ein wirklicher Content, den man auf LinkedIn gut zeigen kann, der vielleicht auch einen Mehrwert abbildet?
Also nehmen wir doch mal eine Diskussion, die in Deutschland ja vehement geführt wird, dieses mietrechtliche und wohnungspolitische Themengeflecht. Ja, also der Vermieter als der gute oder der böse Mensch, der Mieter als Opfer oder als Kunde, da ist ja wahnsinnig viel Diskussionsstoff, auch jetzt wieder so in den Medien. Also wir Makler haben ja eine intrinsische Motivation, also wir laufen von uns heraus. Ja, und ich glaube, das brauchen wir als Bürger, die wir in der Immobilienbranche arbeiten, aber als Bürger eben auch. Ja, und also als Investor und als Vermieter, da weiß ich, wie viele andere ja auch, die uns zuhören, wohin so völlig überzogene Vorschriften, wie ein überzogenes Mietrecht, wie Milieuschutzwahnsinn oder jetzt wieder diese Enteignungsfantasien in Berlin, wohin die führen. Ja, ich glaube, da müssen wir uns einbringen. Also proaktiv, nicht nur reaktiv. Und das kann ich natürlich als sachkundiger Experte in meinem Markt schon tun. Das kann nämlich ein Verband nicht alleine machen. Das kann auch nicht ein Präsident eines Verbandes alleine machen. Ja, da müssen Millionen Eigentümer rein, Immobilienprofis, deren Mitarbeiter, die müssen sich zu Wort melden, sonst reden halt nur die anderen. Und gerade das Thema Wohnen ist so aufgeheizt, dass es, ich finde, sachliche Stimmen benötigt, die sich da einbringen. Menschen, die von dem Thema auch eine Ahnung haben und nicht nur drüber reden. Und das zum Beispiel wäre ja ein Bereich, wo man sich extrem gut einbringen kann. Und dann aber aus so einer sachlichen Ebene, finde ich, zur Versachlichung der Diskussion beiträgt. Ich glaube, das wäre ein wohler Unterschied zu dem, was dann so ideologisch manchmal so ein bisschen mit Schaum vor dem Mund vorgetragen wird. Dazu will ich keinen motivieren. Nein, aber sich einbringen in diese Diskussionen, da Position zu beziehen als fachkundiger Gesprächspartner, ich glaube, das bietet Mehrwert.
Und würdest du sagen, dass die Kontroverse oder auch mal Anecken da wichtig ist, einen Standpunkt zu vertreten, den vielleicht jetzt nicht alle billigen?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, du hast ja vorhin Markenbildung hinterfragt. Also eine Marke bist du ja auch dann, wenn du prononziert dich artikulierst. Ja, man darf bestimmt auch mal spitz formulieren. Und also everybody's darling is everybody's Depp, kennt man ja auch so als Redewendung. Also ich finde schon in unserer etwas, sagen wir mal, zu lauten Art der Diskussion in der Gesellschaft, das ist nicht ratsam. Aber natürlich kann man auch mal anecken. Ja, muss man sich, glaube ich, als Dienstleister sehr gut überlegen, wen ich da möglicherweise als Kundschaft dann aber wiederum auch ausschließe. Aber wenn ich eine Marke sein möchte, dann kann ich bestimmt auch Orientierung geben in einem ansonsten überfüllten Markt. Und dazu gehört eben auch Meinung, dazu gehört auch Haltung, dazu gehört auch ein Standpunkt. Ja, und ich glaube, wenn man das mit einem Dienstleister, egal wer es ist, verbindet, dann ist es einfach mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit verbunden. Würde ich jedem Immobilienmakler anraten, fände ich eine gute Situation.
Jürgen, jetzt muss ich bis hierhin sagen, viele unserer ZuhörerInnen nehmen sicherlich viel aus diesem Gespräch schon mit. Dafür ist unser Podcast natürlich auch da. Wo holst du dir eigentlich deine Impulse her? Wo inspirierst du dich? Ist das Fachliteratur? Ist das vielleicht auch Podcast? Sind das Plattformen? Wie hält sich ein Jürgen Michael Schick so wirklich immer up to date?
Wissen und Weiterbildung für den Makleralltag. Das bietet Immowelt Impuls.
Hallo, ich bin Leonie und bei Immowelt verantwortlich für unsere Wissensplattform Immowelt Impuls. Dort finden Immobilienprofis neben diesem Podcast fundiertes Wissen für den Makleralltag. Die gesetzliche Fortbildungspflicht können Sie bequem mit E-Learnings und Live-Seminaren erfüllen. Oder Sie schauen mal auf unserem Blog oder beim nächsten Event vorbei. Alle Informationen und den Link zur Plattform gibt's in den Shownotes.
Also ich bin ja in die Immobilienwirtschaft auch als Seiteneinsteiger gekommen, als junger Mann und habe mich ja quasi nachqualifiziert und habe ursprünglich mal was ganz anderes gemacht und bin dann in den 90er Jahren mit nachträglicher Qualifikation so über die European Business School zum Immobilienökonomen geworden, wurde dann ein Chartered Surveyor, habe in den Immobilienverbänden quasi jeden Lehrgang genutzt, den es gibt. Und habe natürlich mir da ganz viel sozusagen Fachwissen angeeignet, was unabdingbar ist. Und die Erfahrung, ehrlich gesagt, heißt ja, das ist ja nicht vorbei. Das ist ja lifelong learning. Und das, was man da so lernt, was man so mitnimmt, das hat ja alles seine Halbwertszeit. Und ich glaube, wir können einfach gar nicht aufhören, uns sozusagen immer weiterzuentwickeln, also in der Persönlichkeit genauso wie im rein fachspezifischen. Wahrscheinlich ist es doch so, dass wir alle noch vor dem Jahr oder vor zwei überwiegend gegoogelt haben. Also ich erwische mich jetzt dabei, dass ich jüngst gar nicht mehr google, sondern alles in ChatGPT reinspreche. Und jetzt habe ich sogar gelernt, wie man so halbwegs ordentlich promptet. Ja, das wusste ich vor einem halben Jahr auch noch nicht. Jetzt weiß ich es ein bisschen besser. Ja, also das geht ja quasi immer fort. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch das Schöne. Und das ist ja auch das Schöne als Immobilienunternehmer, dass man sich da als Geschäftsführer auch die Zeit dafür nehmen muss und jetzt nicht sagt, naja, das macht bei uns der duale Student oder der Jüngste an Bord, der wird es schon richtig machen. Nein, das ist nachher auch wieder Chefsache. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch das, was Freude macht. Und dann kommen aber vielleicht ja auch so andere Themen dazu. Du bist ja vorhin mit diesem ganzheitlichen Ansatz so gestartet. Tagesstart, Longevity, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung ist, glaube ich, auch total entscheidend. Also wer mit Klarheit in den Tag startet, kann mit Klarheit den Tag strukturieren, kann mit Klarheit seine Gespräche führen, ja, und weiß dann aber auch, worauf er sich zu fokussieren hat, im Handwerklichen, im Täglichen, aber ehrlich gesagt auch mit dem, was ihn jetzt interessiert. Und ich kann jedem ja nur empfehlen, auch eine Zeit des Lesens, des Lernens, übrigens schon in der Jahresplanung zu berücksichtigen. Ich bin richtiger Fan mittlerweile von Mastermind-Gruppen, ja, großer Fan beispielsweise von dem Umfeld, das Immocation bietet, wo ich jetzt als Coach arbeite, ja, weil man da ein Umfeld von Investoren hat, die zum Teil richtig Großes vorhaben. Und wenn man dann feststellt, da gibt es so viel Schwarmintelligenz, ja, von wirklich tollen Experten, die aber alle noch was vorhaben, dann ist so eine Mastermind, wo man sich auch so ein paar Tage beispielsweise mal wegschließt und unter sich ist und das Handy ist aus, das operative Arbeiten steht jetzt mal nicht im Vordergrund und man arbeitet an den Themen, an sich, in der Gruppe. Das zum Beispiel ist für mich eine wahnsinnige Inspiration. Ich genieße das sehr und mache das so 2-3 Mal im Jahr und das zum Beispiel bringt mich wirklich weiter.
Okay, also bei dir ist das Ganze sehr vielschichtig veranlagt, was das Thema Inspirationsquellen angeht. Ich denke, da kann der ein oder andere einen wichtigen Impuls mitnehmen. Wir sind gerade schon auf der Zielgeraden, Jürgen, mit Blick auf die Uhr. Aber eine Rubrik, die möchte ich gerne noch mitnehmen. Genau, unsere Maklermomente. Jetzt bist du ja schon so lange dabei. Gab es mal eine Anekdote aus deinem Makleralltag, bei der du bis heute noch herzhaft lachen musst, weil das so eine schöne Sache war oder so eine lustige Sache, die du hier erzählen kannst?
Ja, also ehrlich gesagt, da sind die Geschichtsbücher quasi voll. Ich könnte ja vielleicht eine lustige Geschichte aus der IVD-Welt und eines aus dem Maklerleben erzählen.
Bitte gerne.
Vielleicht ja, also Immobilienvermittlung. Also wir als Investmentmaklerhaus, Schick Immobilien, sind ja spezialisiert auf diesem Markt für Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und sind da so eines der führenden Wohninvestmentunternehmen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da hat man jetzt viele, wir haben jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, 3000 Mehrfamilienhäuser vermittelt, in 75 Städten in Deutschland. Also da sind viele Transaktionen gelaufen, aber eine, und die hast du ja gerade hinterfragt, eine sticht da raus. Das war ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg, das wir vor Jahr und Tag schon mal verkauft haben. Der Verkäufer war ein Privater, der war Rechtsanwalt. Der hatte seine Kanzlei im zweiten oder dritten Obergeschoss, weiß nicht mehr genau, dieses Hauses. Und das hatte auch die komplette Fläche, die komplette Etage dieses Mehrfamilienhauses eingenommen. Und der Käufer war ein Unternehmer, der mehrere Immobilien schon hatte. Und wir haben ihm das erfolgreich vermittelt, weil er in der Lage gesucht hat. Notartermin fand statt. Und nach 2 Jahren kam dieser Käufer zu mir und sagte, Herr Schick, wissen Sie was? Sie haben mir eine ganze Etage geschenkt. So, wie? Ich habe Ihnen eine Etage geschenkt. Naja, ich habe die nicht bezahlt. Ja, wie? Ja, in der Mieterliste fand diese 2. oder 3. Etage, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, aber diese eine Etage, wo der Verkäufer mit seinem Anwaltsbüro, mit seiner Kanzlei drin war, fand die nicht statt. Und der Verkäufer hatte es auch vergessen.
Ernsthaft?
Also der Verkäufer hat sich quasi komplett rausgenommen und hatte seinen Kaufpreis, seine Fläche und seine Mieterliste nur auf die vermietete Fläche bezogen. Und jetzt kann man ja bei so einem Rechtsanwalt, der mit allem gut im Geschäft war, so richtig im Fleisch steht, nicht sagen, der hat irgendwas verschlafen. Doch, er hat's verschlafen. Und da muss der Investor ehrlich gesagt richtig lachen im Nachhinein. Also, dass ihm quasi eine ganze Etage geschenkt worden ist. Also bei 5 Etagen sind es 20% vom Haus. Also das ist schon ziemlich attraktiv, ja.
Da sprechen wir von was für einem Volumen circa?
Oh, ich weiß das jetzt nicht mehr, was das sozusagen an Fläche war, aber lass das gut 300, 400 Quadratmeter sein. Und das hat einfach selbiger Rechtsanwalt einfach nicht in seine eigenen Überlegungen mit reingenommen. Und wem ist es nicht aufgefallen? Dem fachkundigen Verkäufer? Ja, also der war jetzt nicht hilfebedürftig. Also der fachkundige Verkäufer, der ach so qualifizierte Immobilienmakler hat es auch nicht gemerkt und der hochkritische Investor hat es auch nicht gemerkt, weil wir alle diese Mieterliste hatten, die haben wir auch ordentlich überprüft, haben auch alle Mietverträge angeguckt, denn mehr stand ja nicht drin. Also das zum Beispiel fand ich eine super lustige Geschichte. Jetzt hast du ja vorhin gefragt, naja, wie war denn eigentlich so das Stereotyp, dem man begegnet in verbandsaktiven Zeiten? Ich war mal beim Deutschlandfunk, da war Olaf Scholz noch Bürgermeister von Hamburg und da gab es auch wieder so eine wohnungspolitische Diskussion und dann kommt man in deren Funkhaus und dann sitzt man da und dann gibt es einen Moderator, von dem man schon merkt, dass der nicht die bürgerlichen Parteien wählt und dann macht er so eine warme Anmoderation für dieses Mieten und bezahlbares Leben in Deutschland und dann begrüßt er den Präsident des Deutschen Mieterbundes mit seinem promovierten Titel und vollem Namen und den regierenden Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz und ein Makler.
Ernsthaft?
Und dann sitzt er da so und sagt, okay. Und vorher hat man sich sozusagen nett begrüßt und so. Und ein Makler, der dann irgendwie keinen Namen, keine Funktionen, keinen Titel bekam, der musste sich quasi sein Terrain auch da wieder so in 1,5-2 Stunden erarbeiten. Hat dann ganz gut funktioniert. Aber das sind so die Sachen, da darf man sich einfach nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das muss einen innerlich amüsieren. Ja. Und wenn man da mit lockerer Gelassenheit das Leben lebt, dann ist man, glaube ich, mit viel Freude am Schaffen. Und ich glaube, diese Immobilienbranche, die macht so wahnsinnig viel Spaß, kann ich eben nur sagen. Also nicht nur vermitteln, kauft auch, investiert auch. Das ist, glaube ich, eine ohnehin sozusagen zweite schöne Seite, die wir vielleicht manchmal als Dienstleister etwas vernachlässigen. Wenn man das macht, dann kann man wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte große Freude haben.
Ja, wenn ich das höre, gruselig. Also das ist einmal eins der Moderation bei einer Podiumsdiskussion oder bei einem Interview, alle auf Augenhöhe zu begegnen und alle dann dementsprechend respektvoll auch zu begrüßen. Da war natürlich direkt eine Wertung drin. Oder gehst du davon aus, der hat es einfach nicht verstanden und auf seinem Zettel stand einfach nur Makler Thomas Schmitz. Ich kann das nicht glauben.
Natürlich war das eine Wertung. Das ist ja genau das Thema. Und mit dem dann einfach ordentlich umzugehen, das ist natürlich dann ganz lustig. Aber ehrlich gesagt, das ist ja ganz häufig so in diesen Diskussionen. Da kommst du als Buhmann quasi rein und musst dir eben dein Terrain erarbeiten. Und ehrlich gesagt, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man ja ehrlich gesagt auch ganz schön gut damit umgehen. Dann muss man halt mit Expertise, mit Sachkenntnis, mit Sachlichkeit, manchmal auch mit Ruhe, einfach peu à peu à peu das Feld für sich gewinnen. Und am Ende des Tages kriegst du dann aber sozusagen viel Anerkennung. Also wenn die Erwartung an dich gering ist, ja, und du sie dann aber übererfüllst, dann ist das ja manchmal so wie im kritischen Kundengespräch. Der Verbraucher kommt zu dir, aber hat natürlich alle diese Stereotype im Kopf und du machst einfach ein gutes Handwerk und eroberst diese Vertrauensbeziehung Stück für Stück und übererfüllst möglicherweise dann auch das, was der Kunde sich eigentlich von dir erwartet. Und dann ist es eine Traumbeziehung.
Last but not least, es gab sicherlich auch schöne Momente in deiner Arbeit, besonders auch als Makler. Gab es eine Situation, wo du gedacht hast, deshalb liebe ich meinen Job, das hat mich jetzt wirklich berührt? Weil das hast du ja auch schon mal so leicht angeschnitten am Anfang.
Ich glaube, wenn wir heute Eigentümer treffen, die sagen, wissen Sie, was Sie uns damals vermittelt haben, das hat sich so toll entwickelt. Also wir machen jetzt nicht so sehr die selbstgenutzte Immobilie, sondern eben die vermietete. Und die dann sagen, also das war für uns der Grundstock für unser Immobilienvermögen. Oder manchmal erleben wir ja dann auch, dass da weiter zugekauft wird oder wir dürfen die gleiche Immobilie nach 10, 12, 15, 20 Jahren wieder verkaufen. Manchmal, das war dann sozusagen für uns das Beste, haben wir dann Grundstücke auch schon zum dritten Mal verkauft. Das ehrlich gesagt ist ja eine tolle Bestätigung. Aber das Gefühl, und das sagen die Kunden ja auch in großer Dankbarkeit, sie haben uns damals gut beraten und das hat sich genauso entwickelt, wie sie es uns prognostiziert und vorgeschlagen hatten. Sie hatten damals ja auch nur die Glaskugel sozusagen auf dem Tisch, aber sie haben das plausibel dargestellt mit allen Risiken, aber auch allen Chancen. Wir sind ihnen da gefolgt und das hat sich am Ende des Tages bewahrheitet. Ehrlich gesagt, das ist eine tolle Bestätigung. Und wenn die dann sagen, das hat mein Leben verändert, ja, dann ist es eben mehr als nur ein Haus vermittelt.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort, Jürgen, das nehmen wir mit. Ich danke dir erstmal für deine Offenheit, die Einblicke, aber auch für die Klarheit, mit der du über das Thema Maklersein gesprochen hast. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten uns mit dir jetzt noch 6 weitere Stunden unterhalten. Darf ich dich zur Podcast-Episode 2.0 vielleicht im nächsten Jahr hier schon mal verpflichten?
Ich wäre begeistert.
Wir wären auch begeistert. Jürgen, ich danke dir erstmal. Vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Und ich kann nur sagen, bleib gesund und bis ganz bald.
Danke, lieber Harald. Dir auch. Danke, tschüss.
Danke, Jürgen. Großes Dankeschön an euch, dass ihr mit dabei wart. Ich habe viel gelernt heute. Ich habe viele Impulse vom Jürgen mitgenommen. Ich hoffe natürlich, euch ist das auch so gegangen. Sollte euch also der Podcast gefallen, lasst uns gerne ein paar Sternchen, eine positive Bewertung auf den Streaming-Portalen da. Und nicht vergessen, den Podcast gerne zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine der neuen Episoden. Wir erscheinen alle 4 Wochen und das immer am letzten Dienstag im Monat. Für euren Makleralltag gibt es natürlich noch die Wissensplattform www.immowelt-impuls.de. Alle wichtigen Informationen packe ich natürlich auch noch gerne in die Shownotes. Wenn ihr Vorschläge habt für spannende Gäste und spannende Themen oder auch uns mal ein paar Impulse geben wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcast@immowelt.de. Ich freue mich auf die nächsten Gäste, bin sehr gespannt. Ich bin in Hamburg, ich bin in Berlin. Ihr dürft euch überraschen lassen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund, tschüss und bye bye.